Wie stabil ist eigentlich die USA? Zählt sie noch als Demokratie oder nicht? Können wir uns auf die USA verlassen? Wie weit ist eigentlich der Staatsumbau? Wie funktioniert denn so ein Staatsumbau? All diese spannenden Themen heute bei uns im Podcast mit Catherine Klüver-Ashbrook.
Moin und hallo zusammen. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Und Jetzt? Wir wollen ja wirklich relevante Themen behandeln. Und das Thema, das uns heute umtreibt, das ist eines, das könnte buchstäblich die Welt verändern. Und dazu haben wir einen super, super kompetenten Gast.
Denn wir haben heute bei uns Catherine Klüver-Ashbrook, die nicht nur internationale Beziehungen studiert hat, sondern sie war auch noch Journalistin beim CNN und ist jetzt bei der Bertelsmann Stiftung Senior Advisor und gilt allgemein als Amerika-Expertin. Und wir freuen uns ganz besonders, dass du heute bei uns bist, in diesem Jahr, wo Amerika, die USA, 250 Jahre Demokratie eigentlich feiern. Herzlich willkommen, danke, dass du bei uns bist.
Ja, ich freue mich sehr aufs Gespräch. Danke euch.
Catherine, nochmal herzlichen Glückwunsch an den amerikanischen Teil deiner Persönlichkeit zum 250. Geburtstag der Unabhängigkeitserklärung und einer großen und starken amerikanischen Demokratie. Am 4. November sind die Midterms, die Zwischenwahlen in den Vereinigten Staaten. Da wird das Repräsentantenhaus neu gewählt, Teile des Senats. Mal ganz offen, könnte es sein, dass das die wichtigste Wahl in der Geschichte der Vereinigten Staaten ist?
Ja, auf jeden Fall die wichtigste Wahl in der Geschichte der modernen Vereinigten Staaten. Denn tatsächlich, während wir jetzt hier sprechen, gab es im August bessere, stärkere Anzeichen noch als vielleicht vorher, dass Donald Trump gar nicht vorhat, diese Wahlen als normal durchgehen zu lassen, sich auf das zu verlassen, was vielleicht sonst der Wählerwille wäre und auf die Geschicke der normalen Demokratie. Sondern er hat eben schon Mitte August nochmal in einem großen MAGA-Podcast gesagt, er könnte sich sehr wohl vorstellen, dass er seine Exekutivrechte dafür nutzen würde, einen nationalen Notstand vorher auszurufen, also die Wahl wirklich tätlich anzugehen. Er hat, bevor der Senat und Kongress sich in die Sommerpause verabschiedet haben, unglaublichen Druck gemacht, dass ein Wahlbeschneidungsgesetz, anders kann man es nicht beschreiben, der sogenannte SAFE Act, durch Kongress und Senat gepeitscht werden sollten, hat Gelder zurückgehalten, hat andere große Gesetzesvorhaben auslaufen lassen, um quasi nochmal Druck zu machen. Also es wird immer deutlicher, dass dieser Präsident im November diese Wahl nicht quasi unbescholten nach demokratischen Prinzipien durchgehen lassen möchte. Und dann ist das doch tatsächlich ein direkter Affront gegen das, was so viele von uns zunächst einmal als Demokratie verstehen, nämlich der eigentliche Wahl- und Urnengang. Insofern, Stefan, würde ich dir da recht geben.
Jetzt hast du mir meine nächste Frage schon beantwortet. Ich wollte nämlich fragen, ob du eigentlich erwartest, dass das faire Wahlen werden.
Nein.
So wie du dich eben geäußert hast, kann man das getrost ausschließen. Meinst du, die Wahlen werden zu, geänderten Regeln und zu politisch geänderten Regeln stattfinden? Oder würdest du sagen, in deinen schlimmsten Albträumen finden sie auch nicht mehr statt?
Also ich glaube schon, dass sie stattfinden. Das wissen wir auch aus großen autokratischen Regimen, die wir lange, lange kennen und lange beobachtet haben. Also in Russland wird jetzt auch gerade eine Duma-Wahl vorbereitet. Mit allem, was dazugehört, werden Parteien ausgeschlossen und. Ich glaube schon, dass das Anscheinen einer Wahl und der Anschein einer Demokratie weiterhin wichtig wird. Nur ich glaube tatsächlich, Donald Trump malt sich nicht in Gänze aus, was passiert, wenn er tatsächlich solche Methoden ergreifen würde, einen Notstand ausrufen und diverse, also wirklich mit ganz, ganz kruden Elementen zu arbeiten. Was wir bisher gesehen haben im letzten Jahr, ist, dass seine Partei, seine Strategen, er selbst, Gerichte, die sie angerufen haben, dafür gesorgt haben, dass sich vieles verändert im Wahlsystem. Er hat viel Druck auch ausgeübt auf die Gouverneure. Das US-Prinzip ist ja natürlich nochmal ein ganz besonderes, dass die 50 Bundesstaaten ihre Wahlen selber organisieren müssen. Also die große Staatslenkerin und Denkerin mit hannoveranischen Wurzeln, Hannah Arendt, hat das mal die duale Souveränität genannt. Ja, also dass es eben noch auch da eine Kontrollinstanz gibt. Aber da haben sie ganz viele scheibchenweise Eingriffe schon justiert und vorgenommen. Also nach ganz klaren klassischen Prinzipien einer demokratischen Wahl findet es schon nicht mehr statt. Auf der anderen Seite muss man aber auch sagen, dass tatsächlich gerade auch in der Parteienlandschaft, während wir hier sprechen, im Sommer vor der Wahl oder in den Wochen vor der Wahl, sich einiges tut und auch die erweiterten Ideen der Demokratie sich, ne, an sich arbeiten. Und das heißt, es lohnt sich wie immer einen Blick in die USA und zu gucken, wie bewegt sich auch diese Parteienlandschaft? Wie bewegen sich Menschen, die jetzt fast 2 Jahre unter einem Rechtspopulisten wie Donald Trump gelebt haben, mit den Auswirkungen, die damit zusammenkommen? Also es ist zumindest ein Land weiterhin, historisch gesehen, was immer arbeitet, auch an sich.
Aber was heißt denn das in der Parteienlandschaft? Also welche Rolle spielen denn gerade die Demokraten? Wie verhalten die sich jetzt? Können die mobilisieren? Können die irgendwas dagegen tun? Oder müssen die eigentlich erst die Midterms abwarten, um dann wieder richtig aktiv zu werden?
Ja, es ist total spannend, Christoph, weil es ist wirklich, während wir hier sprechen, im August gab es ganz viele Vorwahlen für Gouverneursrollen, aber natürlich auch für den Kongress. Und du siehst eine demokratische Partei, die sich noch nicht selber gefunden hat, trotz dieser Dauerbedrohung, der Tatsache, dass sie jetzt wirklich wissen, wie das System Trump funktioniert oder es wissen müssten. Eine demokratische Partei, die oszilliert, also hin und her schwingt zwischen: Können wir jetzt gute Politik für die Mitte machen und damit die vielen unabhängigen Wähler in den USA, und tatsächlich, das ist die größte Gruppe der Wähler gerade in den USA, Unabhängige, die also quasi, ne, die Hände in die Luft werfen und sagen, boah, ich kann nicht mehr mit der einen oder anderen Seite, ich weiß auch gar nicht mehr, wie ich mich da identifizieren soll. Und oder sollen es eben ganz andere Kandidaten sein, sollen es ganz andere Menschen sein, sollen ganz andere Strömungen die demokratische Partei beherrschen? Brauchst du, um auszubrechen aus dem Rechtspopulismus auf der anderen Seite, einen neuen Linkspopulismus, der eher Ideen aus dem Marxismus mit aufnimmt, der eher quasi, also das bedient, was die Demokraten inzwischen als Democratic Socialism definieren? Und da gibt es gerade einen ganz vehementen innerparteilichen Kampf. Und das siehst du jetzt fast in jeder Vorwahl, besonders in den wichtigen Swing States. Also denkt die Demokratische Partei, sie könne, wenn sie Kandidaten quasi mit nach vorne spült, die ähnlich wie Zoran Mamdani ein eher ganz linksliberales Programm fahren, dann Menschen aus der Mitte mitgewinnen? Oder können sie das mit zentristischen Ambitionen machen? Und dieser ganze Konflikt, der trägt sich eben gerade in diesen Vorwahlen aus, sodass alle mitdenken können, mitsehen können, ne, wie diese Partei an sich arbeitet, aber es ist mitnichten gesagt, was das dann für November für Konsequenzen hat bislang.
Ist nicht das Beste, was Donald Trump passieren kann, dass er es mit einer in sich gespaltenen Opposition zu tun hat? Also ich finde, das ist eine richtig schlechte Nachricht, die du uns gerade überbracht hast.
Also es hilft in jedem Fall nicht und es hilft natürlich auch wieder nicht. Und da schwingt natürlich immer der Rassismus mit, der MAGA-Bewegung, der ganz offensichtlich ist. Wenn die Kandidaten
MAGA, gerade also ich von der, hier immer die Stelle also, des Übersetzers, make America great again.
Genau, also der politischen Strömung innerhalb der Republikanischen Partei, die Donald Trump natürlich erst dahin getragen haben, wo er jetzt ist. Wenn diese Bewegung dann auf der anderen Seite Menschen gegenübersteht, die sich dem sozialistischen Lager, vermeintlich sozialistischen Lager zuordnen, übrigens die Begrifflichkeiten, die finde ich sehr schwammig in der amerikanischen Übersetzung, die dann auf einmal, ne, Zoran Mamdani heißen, wie in New York, an den hat man sich vielleicht schon gewöhnt, aber wie aus einer Vorwahl für eine wichtige, wichtige Senatskandidatur, wie zum Beispiel in Michigan, der Kandidat, der dann da ganz knapp gewinnt, Abdul El-Sayed heißt. Diese Dinge, ne, oder eben im Mitte August noch eine ganz enge Wahl, die kurz auf knapp ausgegangen ist in Wisconsin, die Kandidatin Francesca Hong heißt. Also all diese Dinge, die passen natürlich dann in ein nicht nur rassistisches Bild, ne, der weißen Mehrheit, die MAGAs immer vor sich hertragen. Aber das macht es dann natürlich in der Tat einfacher zu sagen, naja, das sind ganz klar die anderen. Und wir haben es im Übrigen in den Sommermonaten gehört, aus dem Mund von Marco Rubio und auch von Donald Trump selbst, dass sie gesagt haben, die größte innenpolitische Terrorismusbewegung, die es gibt, das ist der linksliberale Terrorismus im Übrigen, stimmt überhaupt nicht mit den Zahlen überein, hat damit gar nichts zu tun, wie so oft bei dieser Regierung, hat mit Realität nichts zu tun. Und im Übrigen werden diese Strömungen alle durch Kuba gesteuert. Auch völliger faktenfreier Blödsinn, sagen wir es einmal, wie es ist. Aber das findet eben schon Einzug in die Reden und damit werden dann außenpolitische Ambitionen gegenüber Kuba mit innenpolitischem Angang. Und das hat wirklich reale Konsequenzen, Weil darauf will diese Regierung aufbauen, wenn sie besonders Straßenproteste angeht, wenn sie, ne, wenn sie Menschen verfolgen möchte. Und wir wissen auch aus der Forschung, mein Kollege Daniel Siblatt bei Harvard und andere, die gesagt haben, wenn die Leute Angst haben, also wann dreht sich eine Demokratie in eine Autokratie, wenn die Menschen Angst haben, ihre Opposition in die Straße, auf die Straße zu tragen oder zu verbalisieren, dann ist der Kipppunkt schon gekommen und daraufhin steuert genau diese Regierungsmannschaft hin.
Ich finde, du hast bis jetzt zwei richtig schlechte Nachrichten uns überbracht. Erstens, ist nicht dein Problem, sondern es ist das Problem der Vereinigten Staaten. Erstens, dass es nicht sicher ist, dass das faire Wahlen werden, die Midterms. Und zweitens, dass die Opposition mit sich nicht im Reinen ist, dass sie ihre Richtung klären müsste. Das ist richtig alarmierend, weil an dieser Stelle folgt ein Product Placement. Erstmals, liebe Zuhörerinnen, liebe Zuschauer, auf allen Kanälen erstmals werben wir. Catherine hat nämlich ein wirklich sehr lesenswertes Buch geschrieben und ich hoffe, das ist jetzt einigermaßen gut zu sehen. Der amerikanische Weckruf. Ich dachte immer, ich würde eigentlich politisch interessiert sein und auch relativ gelesen haben über die Entwicklung der Vereinigten Staaten. Ich habe allerdings, muss ich ehrlich zugeben, noch nicht wirklich so konzentriert die Summe der Veränderung dargestellt bekommen. Es ist wirklich schlimm in allen gesellschaftlichen Bereichen. In nur sage und schreibe 1,5 Jahren hat das System Trump eine harte Wende eingeleitet und meine Frage lautet, ist das jetzt Faschismus made in USA?
Also ich hadere ein bisschen mit dem Begriff im Buch auch, aber ich halte mich an meinen Kollegen Jason Stanley, der inzwischen in Toronto unterrichtet im Übrigen, ein Yale-Politologe, dem das Fahrwasser in den USA zu unsicher wurde und der dann nach Kanada gegangen ist, um dort weiter Faschismusforschung am eigenen Land zu machen. Und das muss man tatsächlich auch mal sich auf der Zunge zergehen lassen. Der legt 10 Kriterien an. Und leider ist es tatsächlich so, also um festzustellen, ob diese Systemik, mit der, die hast du gerade richtig beschrieben, Stefan, mit die Systemik, die die MAGA-Strategen angesetzt haben. Und man muss das im Übrigen über Trump hinausdenken. Das ist nicht Trump selbst. Das sind Strategen, die ganz perfide, mit ganz, ganz dunklen tiefen Veränderungsabsichten, und Veränderung ist ein viel zu gutes Wort dafür. Der Franzose würde sagen Bouleversement, also eine komplette Umlegung, Umdeutung dessen, was eine Systemintegrität eigentlich zu bedeuten hat, da herangegangen sind. Und weil sie das so systematisch gemacht haben mit den Elementen, die eben auch auf gesellschaftliche Strukturen abzielen, also tatsächlich auch auf die Genderrollen, auf die Rollen Mann und Frau, die Überhöhung von Männern, die ständige Einklagung einer Opferdynamik, sehen wir übrigens im Deutschen mit der AfD auch, ne, die sich immer selber leid tun müssen. Da sind so Elemente dabei, oder ich gehe das eben im Buch einmal systematisch durch, 10 Elemente, die Jason Stanley ansetzt, die dann tatsächlich auch sehr stark an unsere eigene Geschichte erinnern, an das Beginnen der Bewegung in den frühen 30er Jahren. Und nach der Conclusio muss man sagen, in jedem Fall ist das schon faschistoid in der Umsetzung, in der endgültigen Zersetzung der Demokratie, die dann tatsächlich über das Wahlverhalten und über den Eingriff in die freien Wahlen im November kommen könnte, sind wir zumindest auf dem besten Weg dahin.
Also mir ist aufgefallen, nach 1,5 Jahren weiß ich gar nicht, ob in Deutschland in den 30er Jahren die Veränderung und die Ablösung der Demokratie schon so weit nach 1933 war, wie wir jetzt es in den letzten 1,5 Jahren in den Vereinigten Staaten erleben. Darf ich noch mal ganz kurz weitermachen, weil ich fand das total spannend, dass du anhand eines Schemas von einzelnen Elementen von Faschismus mal durchgehst, wie sieht's eigentlich bei uns in den USA aus? Also, du berichtest über Säuberungen von Bibliotheken. Du berichtest über die Militarisierung, nicht nur durch ICE, die Bilder kennen wir von den Abschiebungen, sondern beispielsweise auch durch militante Gruppen, die politische Gegner systematisch einschüchtern. Wir erleben offenen Imperialismus. Die Europäer sind aufgeschreckt durch die Forderung, Grönland solle der 51. Staat der Vereinigten Staaten werden. Aber gleichzeitig haben wir in Venezuela einen Putsch gehabt, der von den USA betrieben worden ist. Es gibt null Sympathie für das Regime, das da geherrscht hat. Aber das ist, was da geschieht. Ist, würde ich sagen, offener Imperialismus. Die Medien werden systematisch unter Druck gesetzt und es sind auch Veränderungen spürbar. Die Wissenschaft, du sagtest es, ist richtig im Schwitzkasten. Also es ist wirklich auf breiter Front und last but not least die Abtreibungen, die Abtreibungsregelungen in den einzelnen Staaten stehen massiv unter Druck und es gibt wirklich eine harte Rechtsbewegung in allen gesellschaftlichen Bereichen, würde ich mal sagen. Ich glaube, meine Aufzählung war nicht vollständig, oder?
Nee, da fehlt noch ein ganz klares Feindbild aus meiner Sicht, was auch immer dazugehört. Also da, die Liste kann man noch ganz weit fortsetzen, das möchte ich jetzt gar nicht tun. Aber wenn man das mal so aufzählt, dann merkt man, wie lang die Liste ist. Wirklich erschreckend.
Ja, und ihr habt recht. Und das ist nicht nur, zu dem Schluss bin nicht nur ich gekommen oder das Carnegie-Endowment, was ich im Buch zitiere, sondern tatsächlich auch im Frühjahr das Varieties of Democracy Institute in Schweden, die seit langem, seit den 70er Jahren vergleichen, wie es Demokratien geht. Wir wissen, dass Demokratien auf der ganzen Welt angezählt sind. Wir sind jetzt auf dem Stand von 1978. Alles nicht gut. Aber genau das, was du sagtest, Stefan, die kommen zu dem ganz genau gleichen Schluss, dass es dieser Umbau in der Schnelligkeit, in der Beschleunigung und vor allen Dingen dann auch auf der strukturellen Ebene. Also wenn wir denken, was ist in Ungarn passiert, in der Türkei, in Polen, kannst du, wenn du liberale Demokratien verlierst, kannst du es wieder zurückdrehen. Da sagen sie, das ist eben historisch schnell, aber eben auch in der strukturellen Tiefe so noch nie da gewesen. Und wenn du das dann ein Rad weiterspinnst, welche Rolle die USA für Demokratien weltweit, aber eben auch für die Anker, für die als Ankerpunkt der multilateralen Institutionen, alles, was so ein bisschen, was tatsächlich in die internationale Struktur und Architektur sich gefügt hat und uns 80 Jahre lang in Frieden hat leben lassen, wenn da tatsächlich dieser Anker rausbricht, weil diese Veränderungen so fundamental sind und wir jetzt in Ungarn täglich beobachten können, wie es schwer ist für Peter Madja alles zurückzudrehen, was Viktor Orban dort geleistet hat, in Anführungszeichen. Oder wenn wir sehen, wie sich die Polen weiterhin schwer tun damit, ein Justizsystem wieder hinzubauen, was nach unseren Auffassungen der Rechtsprechung tatsächlich wieder ein ideologisch sauberes Gerichtsstruktur bauen kann.
Ist unabhängig, ne?
Da, natürlich, genau, das ist der grundsätzliche Punkt. Also wie kannst du Elemente in einer Demokratie tatsächlich unpolitisch kontrollieren? Und wenn, wie schwierig das ist, und du überlegst dir das dann auch systemisch übertragen, wie Christoph das eben noch erweitert hat, dann ist allein der Rückbau, da sind wir wieder bei dem, was müssten die Demokraten eigentlich leisten nach vorne oder wie verkaufst du in einem Land dann eine große Rückbaukampagne jenseits von Korruptionsbekämpfung, dann ist das eine Mammutaufgabe. Also wenn wir sagen, wir haben den Zenit des Abbaus noch nicht erreicht, aber dann müsste auf der anderen Seite eine Gegenbewegung kommen, ein Gegenschwingen, was eine unglaubliche Kraftanstrengung ist. Das können wir quasi jetzt gerade beobachten und deswegen bleibt die USA ja für uns weiterhin so wichtig, sich anzuschauen, wie diese Verschiebungen so schnell in dieser Summe gegriffen haben. Ich sage auch im Buch, das mag uns enorm schnell vorkommen, aber vorbereitet worden ist das über fast 40 Jahre, das muss man auch sehen. Nicht systematisch von den Akteuren vorbereitet, aber sie haben gesehen, wie bestimmte Schwächungen der Institutionen, Stefan, du hast die Medien angesprochen, Schwächungen in der Mediengesetzgebung, in der Funktion der Medien, Schwächungen im Schulsystem, all diese Schwächen, die dann aufeinander eingezahlt haben, die dann aber von Strategen, die dieses System zerstören wollten, wirklich taktisch, strategisch und taktisch aufgesetzt werden konnte, um diese Beschleunigung zu erzeugen. Und deswegen war es mir wichtig, das Buch zu schreiben, denn grundsätzliche Elemente davon, wir sind nicht das gleiche Land wie die USA, wir sind nicht vergleichbar, unsere Demokratie ist moderner, sie ist zum Teil gesicherter. Aber solche Bewegungen, gerade gesellschaftlicher Art, die sind hier auch und die müssen wir früh erkennen, um dann tatsächlich aktiver werden zu können, weil wir jetzt ja sehen können, was das für Konsequenzen mit sich bringt, wie wir es in den USA sehen.
Jetzt nochmal eine Frage, die eigentlich ähnlich ist, nur die andere Partei sich mal anschaut. Sind die Republikaner für dich fest in der Magerhand? Kommen die da nochmal irgendwie raus? Man hört immer mal wieder 1-2 Stimmen, auch vernünftige Republikaner. Wird das noch was oder ist diese Partei für, ich sag mal, die Demokratie fast verloren?
würde ich mir jetzt fast gerne auf die T-Shirt drucken lassen. So, Republikaner, wird das noch was? Fragezeichen. Also, ich meine, Menschen sind halt immer noch Menschen und wir haben, was die Vorwahlkämpfe sind, immer tatsächlich wirklich spannend, sich anzuschauen. Also es gibt die Kandidatin in Wisconsin, die den republikanischen Vorwahlkampf gewonnen hat. Nochmal, das ist ein klassisches Swing State. Du musst Leute abholen, die quasi richtig in der Mitte sind und nicht einer Partei sich zuordnen können. Die sagte, naja, ich will hier in den Senat einziehen, weil ich Donald Trump dann sagen kann, wenn er richtige Gedanken hat und umgekehrt ihm wieder Worte geben kann. Ich bin stark genug, ich bin selbstbewusst genug, ich kann das. Also da scheint sich so ein bisschen auch im Wahlkampf was rauszuschälen und gesagt wird, naja, nicht überall zählt das Gewicht von Donald Trump. Viel wurde gemacht in den Vorwahlen jetzt aus der Tatsache, dass ein ganz großer Trump-Loyalist, ein Erfinder eines besonderen Schlafkissens, der sogenannte My-Pillow-Guy, Herr Lindell, es nicht geschafft hat. Also dass es mal immer wieder Wahlkämpfe gab, wo Donald Trump gesagt hat, das ist mein Kandidat und da hat es nicht funktioniert. Auch im Übrigen bei der Nachwahl von Lindsey Grahams Nachfolgerin, die Schwester von Lindsey Graham, die eben auch Donald Trump unterstützt hatte, die hat es auch nicht, jedenfalls nicht ohne einen noch weiteren Wahlgang, ein Kopf-an-Kopf-Rennen geschafft. Also das ist ganz unterschiedlich. Es gibt immer wieder Republikaner, und das haben wir im Übrigen jetzt auch wieder im Senat gesehen, die sich zum Beispiel bei wichtigen Abstimmungen, als es jetzt um das Justizministerium ging, gegen den Präsidenten ausgesprochen haben und gegen sie gestellt haben. Das sind aber ganz besondere Republikaner. Das sind Republikaner, die entweder kurz davor waren, auszuscheiden aus dem Senat, aus Altersgründen manchmal, weil sie einfach tatsächlich aus Bundesstaaten kommen, die unabhängig gelten, die Donald Trump fast gar nicht mehr auf dem Zettel hat. Also das ist zum Beispiel Susan Collins aus Maine, die juckt ihn gar nicht mehr so doll. Aber die anderen versucht er weiterhin auf Linie zu bringen. Und Stefan hat es schon erwähnt und es ist wirklich unglaublich und das ist was für die Podcast-Notes, aber es gibt viele Artikel inzwischen über diese organisierten Drangsalierungsgruppen, die nicht nur Richtern sehr, sehr nahe treten, sie physisch drangsalieren. Also da gibt es wirklich ganz furchtbare Fälle, die sich für ein Podcast, den man sich abends und am Wochenende anhören, nicht lohnen, weil da krabbelt einem, da kriegt man unglaubliche Gänsehaut. Aber genauso werden eben besonders abtrünnige, in Anführungszeichen, Republikaner versucht, auf Linie zu halten. Berühmtes Beispiel, ohne tatsächlich grafisch zu werden, ist Marjorie Taylor Greene, die gerade aus dem Kongress ausgeschieden ist, die das Gefühl hatte, ihre Familie wurde zu stark bedroht. Und sie wurde irgendwie physisch angegangen und musste um ihre Sicherheit fürchten. Das passiert in dieser, um diese Regierung herum immer wieder, als der Journalistenpreis oder die Journalistenpreise bei dem White House Correspondents Dinner vergeben wurden. Da gewann eine Frau einen Preis vom Wall Street Journal, die damals diese Epstein-Karikatur veröffentlicht hatten. Das Geburtstagsbuch von Epstein hatte eine vermeintliche Karikatur oder ein Bild einer Frau, das Donald Trump gemalt hatte. Und Donald Trump hatte daraufhin, wie Stefan es beschrieben hat, das Wall Street Journal verklagt. In der Klage ist der Name dieser Journalistin öffentlich geworden. Die musste ihr Bundesland verlassen, die musste umziehen, musste ihre ganze Familie umziehen, weil sie so physisch bedroht waren. Das muss man auch mal sehen. Also das heißt, es gibt die normalen Methoden, mit denen die Republikaner innerhalb Kongress und Senat quasi auf Linie gehalten werden, in denen ihnen gesagt wird, wir stellen ihnen, wenn sie hier nicht spuren, dann stellen wir ihnen finanzstarke Gegner bei der nächsten Vorwahl an die Seite. Das sieht man jetzt im Übrigen jetzt die ganze Zeit im Land. Und aber eben auch diese, wie soll man sagen, diese Prügelknaben-Methoden und diese brutale Logik oder dieses Ansinnen, dieses Bullying, das schleicht sich jetzt, und das ist Stefans anderer Punkt, glaube ich, den ich ganz wichtig finde, da schleichen sich jetzt ganz neue gesellschaftliche Normen ein. Also erstmal hat diese ganze Mischpucke immer mit Normen, mit dem Normenbruch gearbeitet und den dann systematisiert, bevor sie Prozesse pervertiert haben. Aber da schleicht sich auch was anderes ein, was ganz Dunkles, was ich als halbe Amerikanerin, die ihr halbes Leben dort verbracht hat, eben so als so zutiefst unamerikanisch empfinde. Das ist in keiner Weise, und ihr habt beide viel Zeit in den USA verbracht, das ist in keiner Weise für mich ein Verständnis dessen, was Amerika ausmacht. Nicht nur für die Welt, aber tatsächlich auch im Zwischenmenschlichen. Und das
finde ich nochmal,
macht eben das so schwer.
Finde ich nochmal einen wichtigen Punkt. Also es gibt ja viele Menschen, unterstelle ich mal den Vereinigten Staaten, die sind begeisterte Amerikaner. Und deswegen Make America Great Again, das würden sie im ersten Schritt unterschreiben und haben sie unterschrieben. Wie reagieren solche Menschen dann, wenn zum Beispiel jetzt ein Präsident mal eben einen Krieg gegen den Iran eröffnet und das Ganze sich zum Fiasko für ihn entwickelt? Friedrich Merz hat ja in einem etwas ungewöhnlichen Format von einer Demütigung gesprochen. Und das kommt wahrscheinlich der Sache ziemlich nahe. Man muss sich mal vorstellen, die Vereinigten Staaten beginnen einen Angriffskrieg gegen den Iran. Auch da eine Führung und ein politisches System, da werden wir uns alle einig sein, ganz furchtbar. Nichtsdestotrotz, er beginnt einen Angriffskrieg und am Ende hat der Iran seine Hand auf die Straße von Hormuz gelegt und jetzt muss der Präsident darum kämpfen, dass das irgendwie einigermaßen wieder gangbar wird da. Also das muss doch einen patriotischen Amerikaner gruseln. Geht das an denen spurlos vorbei oder hat das Konsequenzen?
Nein, im Gegenteil. Also wir haben jetzt schon mehrfachere Interviews gesehen, ne, die sogenannten Man-on-Street-Interviews, wo tatsächlich Leuten an der Tankstelle im Supermarkt das Mikrofon an die Nase gehalten wird und sie genau diese Dinge gefragt werden. Und im Grunde genommen, also da weinen Menschen, die sagen, ich möchte meinen Kindern alles geben, aber es geht nicht mehr. Also es kommen ganz große Teile und das beschreibe ich auch im Buch, aber es ist seitdem ich das Buch geschrieben habe noch so viel schlimmer geworden, eben wegen des Iran-Krieges. Wir haben Mitte August die neuesten Zahlen bekommen, was den Arbeitsmarkt angeht, was die Inflationsraten angeht, was natürlich auch, und dann kriegt man Ende Juli die Zahlen von der Fed, die ich besonders plakativ finde, dass 20% derer, die unter $50,000 verdienen, Mahlzeiten auslassen müssen.
Fed vielleicht nochmal für die es nicht wissen, amerikanische Notenbank.
Die US-Notenbank, genau, die hat natürlich auch ihre eigenen Recherchearme. Und die sagen dann so umschrieben, dass sie Mahlzeiten auslassen müssen. Wir wissen, was das heißt, die hungern. Und das betrifft, und im Übrigen das einzige große Gesetzespaket, was die Republikaner verabschiedet haben, der One Big Beautiful Bill, der wird einen Monat nach der Kongresswahl dafür sorgen, dass vielen Amerikanern das Wenige, was es überhaupt an Stütze und an Auszahlung über Sozialversicherung, Medicaid, Medicare, aber tatsächlich auch an Dienstleistungen zur Essensunterstützung, die werden wegfallen im Dezember. Das war eine Errungenschaft, eine Einsparung, die die Republikaner in diesem Gesetz durchgesetzt haben. Aber schon jetzt, die Inflation immer noch dümpelt nah an 4% ran. Gehaltserhöhungen, ja, es gab Gehaltswachstum und in normalen Zeiten würde man vielleicht sagen, aha, das funktioniert doch fein, aber 3,25%. Das heißt, du kannst mit der Inflation mitnichten mithalten, selbst wenn du eine Mittelschichteinkommen hast oder selbst darüber liegst. Auch das wird schon schwierig. Die Gallone Benzin immer noch in den meisten Bundesstaaten bei $4, selbst wenn sie runtergekommen sind, im Schnitt noch ein Dollar pro Gallone über dem Zeitraum, als der Iran-Krieg ganz, ganz akut war, also die ersten Wochen. Das heißt, die Menschen spüren ganz, ganz stark und sagen das auch inzwischen die Kameras. Das sind alles Mager-Unterstützer, die da interviewt werden. Er hat uns vergessen. Wir sind ihm egal. Und tatsächlich hat der Präsident das auch selber gesagt. Er ist in den Flieger gestiegen, um zu Xi Jinping zu reisen. Also wurde er gefragt, so was ist jetzt eigentlich das Wichtigste am Iran-Krieg? Und dann sagt er, und ist Ihnen das Portemonnaie der gemeinen Amerikaner wichtig? Und hat er gesagt, nee, das finanzielle Auskommen von Amerikanern ist mir egal. Da stand dann noch im Raum, dass also dieses Nuklearprogramm das Wichtigste
in Deutschland
sei.
Beschreibung so mal drauf wetten mögen. Das schlägt sich im Wählerverhalten nieder. Ist das in Amerika auch so oder anders?
Naja, es wird sich schon, also prinzipiell ist natürlich historisch, schlägt es sich sowieso wieder, weil diese historische Koalition, die er 2024 für sich zusammengebaut hat, und ich beschreibe das wirklich sehr, sehr deutlich und neutral, und das ist eine historische Aufgabe gewesen, die er da geleistet hat, diese Koalition zusammenzubauen und eine Innovation noch dazu. Aber die sind natürlich nach und nach aus unterschiedlichen Gründen alle weggebrochen und bei einer Midterm-Wahl gehen die Leute, die Kern waren für diese Koalition, im Zweifel sowieso nicht wählen? Oder, und jetzt ist eben die Frage, und da muss man nochmal sehen, und deswegen ist eben dieser Lagerkampf innerhalb der Demokraten so wichtig und die Tatsache und oder, ob sich die Menschen jetzt komplett versuchen, vom Politischen abzuwenden. Deswegen ist eben auch diese Pendelbewegung hin zu den Independents so wichtig, weil die Leute inzwischen das Gefühl haben, ach, wir werden sowieso immer nur verarscht, um das mal in plain Deutsch zu sagen. Dass dieser
das muss ich
Bruch,
auch nicht übersetzen.
Aber dann, Nee, das muss ich nicht machen. Aber der Punkt ist, der dann auch dazu führt, dass eine Desillusionierung auch mit den Institutionen der Demokratie, also das geht ja alles, das hängt ja dann alles aneinander. Das kriegst du ja insofern auch nicht so schnell wieder zusammengebaut. Also hier sind ganz große Dinge in Schwingungen geraten. Aber es ist so, 2/3 der amerikanischen Volkswirtschaft leidet. Das kannst du an Zahlen festmachen oder du kannst dich auf die Straße stellen und die Menschen fragen. Oder du kannst in den Supermarkt gehen und versuchen, wie ich das letzten Sommer in Chicago gemacht habe, für 3 Leute Frühstück einzukaufen und das kostet dann $90 und du hast 4 Sachen gekauft und fragst dich, Moment mal, was ist denn hier los? Egal. Also das ist auf alle Fälle spürbar. Du kannst die Landwirte fragen, die sich keine Düngemittel mehr leisten können, die sowieso schon wegen der Zollpolitik gedarbt haben, weil stattdessen Argentinien Geld bekommen hat. Argentinien die Sojabohnen dann an China verkauft hat. Aber es gab ein Ausfuhrstopp für amerikanische Sojabohnen nach China. Also der ganze Kasten hält nicht mehr zusammen. Das Einzige, was den Kasten noch zusammenhält, und da sind wir nämlich bei, welche Rolle spielen eigentlich die Oligarchenfreunde von Donald Trump noch, sind die. Also will sagen, ist der obere Teil der, des Aktienmarkts, der monopoliert wird von, vielleicht auch manipuliert, aber auf jeden Fall monopoliert wird von KI-Unternehmen, Technologieunternehmen, die sich alle sehr, sehr gut gestellt haben mit der Trump-Regierung, mit Regulatorik, die quasi das noch ermöglicht. Also ich habe eine Kolumne geschrieben bei der SZ über eine Geschichte im Juli, eine Entscheidung des obersten Gerichtshofs, der dann quasi ermöglicht hat und verschiedene Prozedere nochmal der Notenbank und der Securities Exchange Commission, also die Finanzaufsicht, die ermöglicht, dass tatsächlich jetzt große Technologieunternehmen über Kryptowährungen ihre Innovationsläufe finanzieren können. Dann würdest du denken, naja, ist ja vielleicht gar nicht so schlecht. Aber das ist natürlich, wird dann alles vorbeigemacht an den Kontrollinstrumenten, die zum Beispiel ein New York Stock Exchange über Jahre hatte. Da wird eine ganze Monopolie von über 30 Jahren des New York Stock Exchange aufgebrochen. Das ist ein unfassbares
Bereicherungsprogramm.
Ja, genau. Und es ist aber eben ein Bereicherungsprogramm, was natürlich in der ersten Linie auf die ganze Trump-Familie abzielt und abzielt. Und dann natürlich aber eben auch für diese ganze große Gruppe des reichen Küngels, muss man tatsächlich sagen. Und man kann natürlich jetzt argumentieren, ja Moment, aber wenn der Aktienmarkt hochgeht, dann ist das doch für die Pensionspakete, die sogenannten 401ks, für Leute aus dem Mittelstand gar nicht so schlecht. Das mag ja sein, wenn du nicht schon wüsstest, dass diese 401k-Pläne alle schon überbelastet und zum Teil schon abgezogen sind von Menschen, die sich ihr Leben nicht mehr leisten können, die sich ihre Bausparpläne oder die Finanzierung ihres Eigenheims nicht mehr leisten können und von ihrer Pensionskasse quasi schon leben, also so eine Art Drawdown schon machen. Also da sind so viele Dinge unter der Billionärsklasse in Schwingungen, dass, und da sind wir wieder beim Anfang unseres Gesprächs, dass tatsächlich viele sagen, heute gerade eine Umfrage auf National Public Radio, eine Focus Group, die immer machen, wo dann MAGA-Anhänger gefragt wurden, was halten sie eigentlich von den demokratischen Sozialisten? Und die waren denen ganz angeneigt. Also die haben gesagt, ah, na ja, das ist ja alles gar nicht, das klingt ja ganz gut und wir brauchen das ja und so ein Mietpreisdeckel und ein Grundeinkommen, das wäre vielleicht alles gar nicht so schlecht. Also will sagen, da verschwimmen jetzt langsam Ideologien, weil die Leute zum Teil so auf dem Zahnfleisch gehen, weil unter der Billionärsklasse alles anfängt auseinander zu klaffen.
Du hast eben also gesagt, was sozusagen allmählich akzeptabel wird, das ist natürlich schön, einmal für die leidgeprüften Ohren deutscher Sozialdemokraten zu hören. Aber lass uns jetzt mal nach Deutschland schauen. Du nennst ja dein Buch nicht ohne Grund Weckruf aus Amerika. Und das heißt ja wohl, wir sollen in Deutschland aufwachen. Was ich gelernt habe, auch das ist ein ganz wesentliches und sehr interessantes eine Aussage aus deinem Buch ist, es gibt ein riesiges internationales und sehr reiches globales Netzwerk. Die Vereinigten Staaten haben ja in ihren Richtlinien für die Außenpolitik ausdrücklich gesagt, ja, also die amerikanische Regierung, wir wollen entsprechende Bewegungen unter anderem vor allen Dingen in Europa gerne unterstützen. Das bringt mich zu der Frage, was glaubst du eigentlich, wie viel Trump steckt in der AfD?
Ich glaube, da steckt inzwischen mehr Trump drin, als wir es je vorher hätten abschätzen können. Vor allen Dingen, weil die AfD sich ja nie mit einer großen Amerikanähe gerühmt hat, aus vielen unterschiedlichen Gründen. Das hat natürlich auch was mit der Entstehungsgeschichte zu tun. Aber tatsächlich hat das Handelsblatt hat Mitte August dazu auch noch einen längeren Artikel rausgebracht von Dana Heide und Juliane Schäuble, die auch noch so ein bisschen, die schon wirklich anfangen, das Follow-the-Money-Spiel zu spielen. Ich sage ja im Buch, das wird kommen. Und dann ist im Juli der Geldhahn aufgegangen und die Kollegen vom Handelsblatt gucken nochmal genau, wohin. Aber die Tatsache ist, dass sich die AfD als perfektes Ziel für genau dieses Ansinnen angeboten haben, was wir jetzt mehrfach artikuliert gehört haben, zuerst von J.D. Vance, der das quasi auf der Münchner Sicherheitskonferenz nur ganz grob umschrieb. Dann wurde Marco Rubio im folgenden Jahr auf der Münchner Sicherheitskonferenz etwas konkreter. Und im Dezember vor dieser Rubio-Rede im Februar im Bayerischen Hof kam die nationale Sicherheitsstrategie, die sagte, wir wollen sie dann aktiv unterstützen. Und das machen sie perfiderweise durch den Demokratiefonds. Ich meine, da kann man sich fast nur noch an den Kopf greifen. Den großen Demokratiefonds, der früher dem State Department zur Verfügung stand, um quasi Demokratiebewegungen auf der ganzen Welt zu unterstützen. Und die Idee mit der AfD war, sie war noch so bespielbar. Also anders als Rassemblement National und Le Pen, also Bewegungen, die wirklich aus dem Innersten des Landes den Maillot Jaune oder den Gelbwesten in Frankreich, also all diese Dinge, die dort auf unterschiedliche Art gewachsen sind, weil die AfD sich so lange nicht wirklich programmatisch festlegen konnte und immer so ein Schnittchen haben wollte von Rechtspopulisten von überall, haben die Trumpisten gedacht, ach wunderbar, anders als andere festgefahrene rechtspopulistische Bewegungen können wir die noch bespielen. So ähnlich wie Farage im Übrigen auch, weil Farage sich ja also im Vereinigten Königreich, die Reform UK-Bewegung, sich als äußerst käuflich bewiesen hat. Und das ist so ein bisschen die Idee. Die AfD hatte immer viele Ideen, sie hatte nicht viele Ressourcen. Und sie hatte vor allen Dingen eben auch keine Strategen. Die AfD stand sich ja lange, lange selbst im Weg. Das haben wir gesehen über die vielen, vielen Führungswechsel, über die Geschichte der Partei. Und dafür sind die Amerikaner oder sind besonders die Strategen, haben da ein gefundenes Fressen gehabt. Vor allen Dingen, weil die AfD natürlich bestimmte Dinge schon schon in Vorleistung getreten war, über die Kneipenstrategie und über die TikTok-Strategie. Also viele Dinge hatte die AfD schon bewiesen, dass sie das ganz gut kann und dass man da nachhelfen müsste. Das heißt, es ist viel unterwegs. Und vor allen Dingen, wenn man sich jetzt das Wahlprogramm von Sachsen-Anhalt anguckt, Stefan, du hast richtig gesagt, ich habe tatsächlich das als Warnruf gesehen und habe es im November geschrieben und habe den ganzen Sonntag, die ganzen Sonntagsfragen im November für das Buch mitgenommen und war da immer tief in den Zahlen für Sachsen-Anhalt. Und mir wurde bei diesem bei der Verfolgung der Zahlen eben schon ganz düster. Und die Tatsache, dass wir jetzt kurz vor einer Wahl in Sachsen-Anhalt stehen und wir so wenig getan haben von dem, was ich versucht habe, dort als Empfehlungen ins Land zu tragen, macht mich doch sehr betrübt, weil die Dinge meiner Meinung nach ziemlich auf der Hand liegen. Also wenn viel Geld kommen sollte, viel Geld aber mit strategischem Denken gepaart, dann haben wir dafür ja auch Möglichkeiten, ob das in der Art und Weise ist, wie wir Parteispenden regulieren in diesem Land oder ob das auf der Art und Weise ist, in der wir das vernachverfolgen, eben durch unsere noch freien Medien, die das ganz deutlich machen, tatsächlich auch die Korruptionsskandale, die es ja auch in der AfD gegeben hat und die Vetternwirtschaft noch deutlicher, noch plakativer zu machen. Jetzt kratzt das letzte wohl wirkliche AfD-Anhänger wenig, aber dass es einiges zu tun gegeben hätte und dass wir noch viel stringenter darauf hinarbeiten hätten können, um zu sagen, das sind die Dinge, die dann kommen und tatsächlich die programmatischen Dinge, die sich am Wahlprogramm ablesen lassen. Also der Rückbau der öffentlichen Schule, der Angang gerade von politischen Bildungsinstitutionen.
Das kommt dir alles bekannt vor.
Das steht alles, also ja. 1:1. Das ist der absolute Übertrag.
Patriotisches Bekenntnis von Vereinen, die gefördert werden sollen, etc. etc.
Frauen zu Hause.
Diffamierung von Gerichtsurteilen, alles, was dazugehört. Ja. Jetzt habe ich eine Hoffnung. Ich versuche ja immer so ein bisschen Hoffnung zu verbreiten, dass die Opposition, die Demokraten in den USA zur Einigkeit ja gezwungen sind und dass wir in den Umfragen eigentlich sehen, hinter Trump stehen zum Beispiel aufgrund der hohen Preise, dadurch, dass er zahlreiche Versprechen nicht gehalten hat, stehen die Leute nicht hinter ihm. Sollte es Wahlen in welcher Form auch immer geben, die halbwegs fair ablaufen, würde ich Stand jetzt damit rechnen, dass bei den Midterms schon die Demokraten, egal ob das dann eher die linken Demokraten oder eher die Zentristen sind, dass die gewinnen oder nicht? Also ich vertraue jetzt mal ein bisschen der amerikanischen Bevölkerung, oder bin ich da komplett naiv? Und kann das dann noch eingeholt werden? Was ist deine, du hast ja gesagt, es ist eine langfristige Aufgabe, das dann wieder umzubauen. Aber kann man die MAGA-Bewegung so zerlegen? Das wäre meine erste Frage. Und dann vielleicht nochmal auf Deutschland zurück.
Das ist ja wie beim Überraschungsei, Christoph, da sind gleich drei Fragen in einem. Also mehrere Dinge. Wahlbeteiligung. Also du kriegst all das, die neuen Zuschnitte der Wahlkreise, die Einschränkungen im Poststempelgesetz, die Einschränkungen bei der Briefwahl. Das könntest du alles zurückgedrängt bekommen. Und das auch haben wir in Ungarn gesehen, wenn du eine wahnsinnige Wahlbeteiligung hast. Die Leute, die physisch am 4. November, das ist blöderweise ein Dienstag, deswegen nutzen auch besonders viele normalerweise die Mail-in-Ballots, also die Briefwahlen. Die Leute müssen quasi physisch, und das muss ein ganz grundsätzlicher Aufruf der Demokraten sein, ne? Es geht hier um die Demokratie an sich und alle müssen im besten Fall physisch wählen gehen am Dienstag, den 4. November vor 18 Uhr. Dagegen kannst du fast nichts machen, außer Notstand. Und da, selbst wenn das kommen würde, und da sind wir wieder bei deiner Bevölkerungsfrage, das lassen die Amerikaner nicht mit sich machen. Also dann, und ne, ich werde ja immer gefragt, gibt es einen Bürgerkrieg? Oder sowas in der Art. Das gibt dann keinen Bürgerkrieg, aber es gibt dann auf jeden Fall. Also dann geht's los. Ne? Und das, die Tatsache, dass es dann losgehen wird im Übrigen, das versuchen die MAGAs ja auch zurückzudrängen, indem sie über die Nationalgarde, Stefan hat es eingangs angesprochen, überall ist die Nationalgarde unterwegs, am allerdeutlichsten im Übrigen in Washington D.C. Aber sie verteilen sie schon jetzt im ganzen Land, damit sich die Leute daran gewöhnen, dass irgendwie Militär auf der Straße steht. Das ist auch alles gruselig. Aber Christoph, du hast recht und ich wäre auch sofort dabei zu sagen, das, da gucken die Amerikaner schon ganz genau hin. Und die sind nicht doof und die sollte man da nicht unterschätzen. Also da wird, das lassen die Leute nicht mit sich machen. Das ist das Erste. Und die Demokraten haben insofern Glück, als dass eine Kongresswahl natürlich eigentlich immer wie eine Landtagswahl ist, wenn du so willst, ja. Oder weil du dann schon sehr viel, du arbeitest mit direkten Kandidaten, es gibt keine Listen, also die Leute müssen gerade stehen vor ihren Wählern und die müssen wissen, ne, wer die Leute sind und sie müssen mit lokalen Ideen, mit lokalen Dingen arbeiten und die dann im Zweifel nach Washington tragen. So. Nehmen wir mal an, irgendwie stehen wir das alles durch, die Demokraten gewinnen alles und dann stehen sie einem Donald Trump gegenüber, der dann alles, und das ist ja der Punkt in dem Buch, den ich nochmal mache, er hat schon so viel Macht an sich gezogen, dass er sich an quasi demokratische Prozesse der Kontrolle, die ja tatsächlich verankert sind in der amerikanischen Verfassung, deswegen haben wir sie ja gefeiert im Juli, dass er sich an die nicht mehr halten wird. Also wenn es dann Ausschüsse gibt, Untersuchungsausschüsse, Abfragen, wenn ihm dann ordentlich auf die Füße getreten werden, aber auch wenn ein demokratischer Kongress und Senat neue Gesetze verabschieden möchte, die werden alle am Oval Office, die werden alle am Resolute Desk scheitern. Das heißt, was passiert danach, selbst wenn die Demokraten Haus hoch gewinnen und sagen, wir machen jetzt wieder auf, wir setzen jetzt alles darauf hin, darauf an, diesen Mann zu kontrollieren. Er hat schon so viel Macht rübergezogen, dass das wird sehr, sehr schwierig in jedem Fall. Und man kann hoffen, dass in dieser Summierung, und das ist auch, das beschreibe ich auch im Buch, und das zielt nochmal darauf, wo sind eigentlich die aufrechten Republikaner, dass Gouverneure, dass Menschen, die eben in dieser dualen Souveränitätslogik sich dort dann verdeutlichen, was da an Ineffizienzen da sind, aber was effiziente Politik oder strukturelle Politik noch bedeuten kann. Denn darum wird es dann tatsächlich gehen. Sonst hast du ein strukturelles Patt in Washington, was tatsächlich den Menschen, die auf der Straße heulen gerade, weil sie sich nichts mehr leisten können, auch in dieser Konstellation nicht weiterhelfen wird. Und was dann passiert, was Vertrauen angeht und was Systeme angeht und was Demokratiefestigkeit angeht, das macht mir noch viel mehr Sorge, weil dann ist nämlich die Frage, was passiert 2028? Kannst du dann, also zu einem neuen Präsidentschaftswahlkampf, gewinnt dann der Mensch, der sagt, ach, wir schlagen hier nur noch härter drauf, weil ich mache es jetzt einfach mal klar und wir machen klare Linien, also das Einfache vom Rechtspopulismus wieder? Oder gewinnt dann eine integriertere Kampagne, die den Menschen voranstellt. Und Gouverneure sowohl republikanischer und demokratischer Art machen das gerade die ganze Zeit. Sie machen das im Übrigen auch zusammen. Sie haben eine tolle Initiative, die heißt Disagree Better, beschreibe ich auch im Buch. Also es gibt Bewegungen in den USA, auch komplett politischer Art. Ich meine jetzt nicht Grassroots und auch die Proteste auf der Straße und so, sondern wirklich auch politischer Art, wie man einen neuen Diskurs im Land haben und halten kann.
Föderalismus ist immer die eigentliche Stütze der Demokratie. Ich behaupte,
sagt
es ist
der
in Deutschland auch so.
AD.
Ja, ja. Da ist wirklich was dran. Nein, und genau deswegen ist in Deutschland nochmal der Föderalismus eingeführt worden. Das war eine Erfahrung aus dem deutschen Faschismus.
Catherine. Ja, siehst du genau. Und ich glaube, das ist tatsächlich noch mein
vorletzte Frage hätte ich gerne. Ja. Also nochmal zurück nach Deutschland. Du sagst, es ist jetzt schon viel, viel mager in der AfD. Und es ist auch viel Geld aus den Vereinigten Staaten in der AfD. Und du hast gesagt, geht ran an die Parteispenden, geht ran an im Grunde genommen auch sozusagen die Transparenz, deckt auf, was aufzudecken ist. Wenn du Bundeskanzlerin der Bundesrepublik Deutschland wärst, was wäre in kurzen Worten die drei wichtigsten Punkte in deinem Kampf für die Demokratie gegenüber dieser echten Bedrohung?
Ich glaube, das Erste ist zu verdeutlichen, dass Demokratie so viel mehr ist als wählen, dass uns das alle angeht, dass nur da Länder gut, stark, funktional, gleich und vor allen Dingen wohlhabend und funktional sind, wo wir alle gesehen werden. Auch die Minderheiten, auch die kleinen Stimmen und dass wir, ne, das.
Also Kommunikation, Berlin, Kommunikation, Kommunikation. Kann ich
so
übersetzen?
In Berlin ist gerade Wahlkampf und zwei Parteien plakatieren mit Freiheit statt Islamismus. Ich finde das so schlimm. Das ist nicht die Frage. Die Frage ist, wie gestaltest du Freiheit so, dass radikale und gefährliche terroristische Elemente ausgeschlossen sind, dass Freiheit aber immer inkludierend und funktional ist? Ich weiß, dass man Wahlkampfplakate bespielen muss, aber das geht nicht. Das waren gleich zwei Parteien mit dem gleichen Spruch. Das ist Irreführung des Wählers. Das macht mich wirklich, ich könnte aus der Haut fahren.
Merkt man.
Also das ist das Erste. Ja, es macht mich, ich muss ja nicht ständig an diesen Plakaten vorbeilaufen. So, das ist das Erste. Und das Zweite ist, dass wir alle durch unsere eigene Leistungsbereitschaft auch wirklich neue Projekte brauchen im Land und in der Art, wie wir Wohlstand gestalten und tatsächlich, wie wir Wettbewerbsfähigkeit gestalten, die uns alle anspricht und wofür wir alle eine Rolle haben. Und das Dritte ist natürlich Früherkennung dessen, was unsere Demokratien bedrohen. Und das haben wir jetzt überdeutlich im europäischen Kontext, im amerikanischen Kontext. Und dass wir uns weiterhin dumm stellen, dass wir uns weiterhin tragen lassen von Wahlkalendern und Wahlkämpfen und nicht klare Botschaften ziehen können darüber, worum es eigentlich geht, nämlich tatsächlich die Grundpfeiler der Demokratie integrativ zu beschützen, nämlich physische Sicherheit zu garantieren, wirtschaftliches Vorankommen herzustellen. Und auch das bedarf einiges an neuer Anstrengung und neu gedachter Kreativität mit allen Elementen, den Gewerkschaften und den Unternehmen und so weiter und so fort, nicht die Reformchen, die wir tatsächlich jetzt haben. Und das Dritte ist tatsächlich die Möglichkeit für Minderheiten in den Konsensfindung einen ordentlichen Weg zu finden und die Konsensfindung als Arbeit an der Demokratie hochzuhalten. Das sind die drei Teile einer funktionalen demokratischen Grundordnung mit diesen Kontrollelementen, mit einer freien Presse. Und das gehört alles gleichzeitig gemacht. Wir können das leisten. Das haben wir im Wiederaufbau bewiesen. Das haben wir immer wieder bewiesen, wenn wir uns großen visionären Fragen gestellt haben. Auch von Menschen, die dann unbequem wurden in dieser Bundesrepublik Deutschland, aber Menschen, die dann auch ihr eigenes Schicksal mit dem Geschicke der Bundesrepublik verbunden haben. Das würde ich mir tatsächlich wieder wünschen. Ich würde mir wünschen, dass aus diesen drei Wahlkämpfen, die uns jetzt ins Haus stehen, diese Botschaften herausgehen. Sie tun es nicht. Sie vereinfachen wieder und sie betreiben zum Teil Fusch am Wähler. Das macht mich als jemand, der gerade sieht, wie dringlich dieser Kampf um wirkliches Verständnis von Demokratie ist, das macht mich wahnsinnig und das treibt mich in meinem erweiterten Engagement, in meinem persönlichen Engagement vor allem, auch immer wieder tagtäglich an diesen Themen dran zu bleiben.
Wenn ich das alles für mich mal zusammenfasse, sagst du im Kern, liebe Verantwortliche, politisch Verantwortliche in Deutschland, kämpft für die Demokratie, redet darüber und zeigt, dass ihr das könnt. Und ich glaube, wenn ich jetzt mal zurückgucke, so auf die letzten Monate, insbesondere in der Bundespolitik, das ist in der Tat ein Weckruf. Denn man kann auch gelegentlich den Wald vor lauter Bäumen nicht mehr sehen. Liebe Catherine Klüver-Ashbrook, ganz herzlichen Dank. Das war ein total spannendes Gespräch, fand ich jedenfalls. Sehr herzlichen gerne. Dank für dein Engagement und alles Gute. Tschüss.
Vielen Dank.
Danke für eure Einladung. Danke euch. Schöne Grüße nach Hannover.